Ich habe es auf dem Herzen, mit euch ein bisschen über diese Zeit nachzudenken, in der wir uns jetzt auch vom Kalender der Ereignisse um Jesus herum befinden, und zwar zwischen der Auferstehung von Jesus und der Himmelfahrt. Wir wissen es wahrscheinlich alle, dass Jesus noch 40 Tage auf der Erde gelebt hat, noch mit seinen Jüngern zusammen war. Und so ist es mir auf dem Herzen, heute und nächstes Mal und mal sehen, wie lange noch, ein bisschen in das 21. Kapitel aus dem Johannesevangelium einzusteigen. Ich möchte heute erstmal die ersten 6 Verse lesen und einige Gedanken darüber sagen, und dann versuchen wir, wenn Gott will und wir leben, nächsten Sonntag weiterzumachen. Johannes 21, ich lese die Verse 1 bis 6. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: So kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Soweit Gottes Wort. Ich habe diese Predigtreihe benannt: Jesus ist anders. Und das bedeutet für mich: Jesus denkt anders, Jesus spricht anders, Jesus handelt anders, Jesus hat andere Pläne als wir Menschen oder als irgendwelche Religionsstifter. Ich denke, weil Jesus anders ist, darum müssen wir ihn immer besser kennenlernen. Und es ist so sehr mein Anliegen, dass wir in dieser Zeit uns sehr stark mit Jesus beschäftigen, erst recht im Blick auf seine baldige Wiederkunft. Ich sehe die Jünger hier nach den Ereignissen der vergangenen Tage, dass sie in einer gewissen Krisensituation waren. Sie waren aus dem Krisenmodus noch nicht heraus, weil sie einfach nicht verstanden hatten, was da abgegangen ist. Ich sehe gerade in dem Text, den wir gelesen haben, da 3 Dinge, die uns zeigen, dass sie gewissermaßen traurig waren, dass sie noch nicht recht wussten, was sie mit sich anfangen sollten. Petrus sagt hier: Ich gehe fischen. Hat er in den vergangenen 3,5 Jahren so nie gesagt. Und die anderen Jünger sagen: Ja, dann gehen wir mit dir. Und dann heißt es auch noch: In der Nacht fingen sie nichts. Sie waren also in einem Krisenmodus und vielleicht anders als wir heute, aber gewissermaßen ähnlich. Es war alles anders gekommen, als sie es erwartet hatten. Sie mussten sich innerhalb von Tagen auf eine ganz neue Zeit einstellen. Das Leben war nicht mehr so wie vor der Kreuzigung von Jesus. Jesus war nicht mehr die ganze Zeit bei ihnen, und sie waren immer noch zutiefst irritiert und verunsichert, gefühlsmäßig, glaubensmäßig, zukunftsmäßig. Petrus versucht es wieder mit Fischfang, wieder mit seinem alten Leben. Er versucht wieder einigermaßen auf die Beine zu kommen nach dem Schock der vergangenen Tage. Sie konnten also die Geschehnisse noch nicht wirklich einordnen, schon gar nicht in dem Sinn, dass alles geplant war. Die meisten von uns kennen die Begebenheit wo Jesus den sogenannten Emmaus-Jüngern sich ihnen anschließt, mit ihnen ein Stück Weg geht, als einem Fremden, den sie nicht erkennen, der mit ihnen ins Gespräch kommt. Und das steht in Lukas 24, Vers 21. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte, sagen sie zu diesem Fremden, der ja eigentlich Jesus war. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Also gerade bei diesen beiden Jüngern, die nicht zum engen Kreis der Jünger gehörten, aber trotzdem Jünger von Jesus waren, gerade bei ihnen spricht bittere Enttäuschung aus ihren Worten. Und selbst das Zeugnis der Frauen, dass Jesus leben würde, hat sie nicht wirklich überzeugt. Sie sind immer noch in den Gedanken, die sie vorher hatten, und in den Gedanken, die sie jetzt haben, und können diese beiden Dinge nicht übereinbringen. Wir aber hofften, und wir wissen es jetzt im Nachhinein, sie haben verkehrt gehofft. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ihre Erwartungen sind nicht erfüllt worden, dass er mal den Herrschaftsthron Davids einnehmen wird und dass er in Ewigkeit regieren wird und sie somit von den Römern befreien wird. Das hatten sie gehofft. Klar, sie hatten sich gewissermaßen auch darauf berufen, was der Engel damals zu Maria gesagt hatte, dass er wirklich die Herrschaft Davids einnehmen wird für alle Ewigkeit. Und trotzdem war es verkehrt. Und der, den sie als Messias erkannt und erlebt hatten, an den sie geglaubt hatten, der war schmählich zwischen zwei Verbrechern am Kreuz gestorben, als von Gott verflucht. Wir hörten es gerade auch von Frank beim Abendmahl. Es sah aus, dass Jesus, den sie wirklich als Messias angebetet hatten, dass er ein Versager war. Das konnte doch nicht wahr sein, dass der Messias stirbt. Das ging nicht in ihren Kopf hinein, wo er doch mehrfach bewiesen hatte, dass er sogar stärker war als der Tod, dass er stärker war als Krankheit, dass er stärker war als Dämonen. Das konnte ja nicht wahr sein, dass ihr Messias stirbt. Ich denke, wir können uns ein bisschen hineinversetzen in diese Schockstarre der Jünger und in diese Situation der Krise und der Irritation. Er hat es ihnen zwar einige Male gesagt, dass es so kommen würde, dass er sterben würde und am dritten Tag auferstehen würde, aber sie dachten, ja, wahrscheinlich ist das ein Gleichnis, das er uns beibringen will, irgendwie eine bildhafte Sprache, die wir vielleicht jetzt im Moment nicht verstehen, aber sie haben nicht im Traum dran gedacht, dass Jesus am Kreuz sterben würde. Dass es wirklich so kommen würde, war für sie der Schock des Lebens, würde man fast sagen. Sie hatten also nur oberflächlich gedacht und gehofft. Die Römer waren ihr Problem. Sie hatten nur kurzsichtig gedacht im Blick auf die Erlösung Israels. Aber wir wissen es inzwischen, dass Gott etwas ganz anderes vorhatte, einen anderen Plan hatte, aufgrund ganz anderer Gedanken, die Gott hatte. Er wollte zwar zuerst Israel erlösen, mit Israel beginnen, er wollte dem Volk Israel das Evangelium verkündigen, Jesus ist als Jude geboren, aber dann wollte Gott die ganze Welt erlösen. Er wollte nicht nur Israel von den Römern erlösen, sondern er wollte uns von der Macht der Sünde erlösen. Das war unser Hauptproblem. Aber so sehen wir eben die Jünger als Menschen, wie, ich sag's noch einmal, kurzsichtig sie gedacht haben, wie kurzsichtig sie gehofft haben, wie menschlich ihre Gedanken waren und sie die Gedanken Gottes und dann auch das Geschehen um Kreuz und Auferstehung nicht einordnen konnten. Wir aber hofften. Ich sag's noch einmal, sie hofften verkehrt. Aber auch wir sind manchmal von Entwicklungen überrascht, so wie jetzt eben in der Zeit, in der wir jetzt sind. Wir können es fast nicht glauben. Wir wissen es nicht einzuordnen. Wir müssen unser Leben umstellen. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird mit den Lockerungen oder ob überhaupt das Leben noch einmal so sein wird wie vorher, was für Möglichkeiten wir noch haben werden, was für Einschränkungen es noch geben wird. Und das innerhalb von kurzer Zeit. Wenn Gott anders handelt, als wir es hoffen und erwarten, sind wir manchmal überrascht, wir sind irritiert, wir sind enttäuscht. Unser Glaube wird manchmal richtig auf die Probe gestellt, so wie das hier bei den Jüngern der Fall war. Aber in der Bibel stellen wir fest, dass das nicht nur bei den Jüngern so war. Und das ist heute mein Hauptgedanke, dass wir es lernen mit Dingen, die uns überraschen, wo Gottes Denk- und Handlungsweise anders ist als die unsere, wo wir Dinge nicht einordnen können, dass uns diese Dinge nicht aus der Bahn werfen, wie wir das hier bei den Jüngern sehen und wo es dann eine ganze Zeit gedauert hat und Gott sei Dank ist Jesus dann auf 40 Tage bei ihnen geblieben, um sie zu korrigieren, um ihnen dann einen entsprechenden Auftrag zu geben, um ihnen dann nochmal Dinge klar zu machen, die für ihren weiteren Auftrag nötig waren. Wir stellen schon im Alten Testament fest, wie Gott immer wieder Menschen in irgendeiner Weise überrascht hat, wo sie auch einiges gehofft haben und Gott dann trotzdem anders gehandelt hat, es aber letztlich dann doch zum Guten geführt hat. Aber eben die Gedanken und Pläne Gottes anders waren als die unseren. Und ich sage es jetzt schon und werde es nachher nochmal wiederholen. Darum brauchen wir den Heiligen Geist. Darum müssen wir Gott und Jesus kennenlernen. Darum müssen wir im Glauben verwurzelt sein, um auch solche Situationen meistern zu können in der Kraft des Heiligen Geistes. Von Abraham wissen wir, dass er lange auf den Sohn der Verheißung, auf Isaak, gewartet hatte. Und als er ihn endlich bekommen hatte, sollte er ihn dann einige Jahre später opfern. Das war unfassbar. Das war undenkbar. Das war absolut überraschend. Wir wissen jetzt nicht zu viel von dem, was bei Abraham innerlich abgegangen ist, aber es war nicht das, worauf er gehofft hatte. Auch bei Abraham könnte man sagen, ich aber hoffte, dass das der Sohn der Verheißung ist. Und er war es ja auch. Aber dann sollte er ihn opfern. Und letztlich wissen wir, Abraham bewährte sich. Die Liebe zu Gott, die Beziehung zu Gott war ihm höher als der verheißene Sohn und wichtiger. Und letztlich wurde Abraham doch der Vater vieler Völker, so wie Gott es ihm verheißen hatte. Gott kam nicht außer Kontrolle. Er wurde nicht aus der Bahn geworfen, sondern er hielt an seiner Verheißung fest. Mose und das Volk Israel, die wurden auf eindrückliche, großartige Weise aus Ägypten befreit. Und kaum waren sie aus Ägypten weg, standen sie vor dem Roten Meer. Und plötzlich waren die Ägypter in ihrem Rücken. Sie waren sozusagen in der Zange, sie waren in der Zwickmühle, sie waren in einer absolut verzweifelten Lage. Wie konnte das sein? Gott befreit sie so fantastisch, so großartig aus Ägypten und dann bringt er sie in die Enge. Er überrascht sie mit einer Situation, die sie nicht einordnen konnten. Gott sei Dank war Mose standhaft und wir wissen es wahrscheinlich auch alle, wie Gott sich dann verherrlicht hat, auch wiederum in mächtiger Weise und sie durchs Rote Meer hindurchgeführt hatte, ihre Feinde geschlagen hatte und sich wieder als mächtig erwiesen hatte. Auch da könnte man sagen, wir aber hofften, wir sind jetzt die Ägypter los. Und trotzdem kam diese überraschende Situation. David wird von Samuel zum König gesalbt, noch in seinen jungen Jahren. Und es steht geschrieben, dass dann der Geist Gottes auf ihn kam als göttliche Bestätigung. Alles schien großartig geplant und lief zwar in einer unerwarteten Weise. Er wurde von seiner Familie eigentlich überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass er König sein oder werden könnte. Aber Gott hatte ihn erwählt, Gott hatte ihn bestätigt als König. Und es schien alles gut zu laufen. Und dann wird David von Saul verfolgt. Er muss fliehen, er muss letztlich vor seinem Sohn fliehen. Überraschende Situationen, Situationen, die David auch hätten irritieren können. Aber letztlich wissen wir es, David regierte 40 Jahre und war der bedeutendste König Israels letztlich. Aber eben auch bei ihm kam diese überraschende Situation, diese Situation, die nicht zu erklären war, diese Situation, die scheinbar dem Plan Gottes, dem Willen Gottes, der Bestätigung Gottes widersprochen hat. Und Gott sei Dank blieb auch David beständig und vertraute Gott. Und als letztes Elia. Er hat einen großen Sieg auf dem Karmel errungen. Gott hatte sich offenbart, indem er Feuer vom Himmel fallen ließ auf dieses Opfer und bewiesen hat, dass er der einzige wahre, lebendige Gott ist. Und dann wird Elia von Isabel, der Frau des Königs Ahab, verfolgt. Und Elia saß dann perspektivlos in der Wüste und wollte am liebsten sterben. Wir wissen es, Gott versorgte ihn dann und er bewahrte ihn. Und Elia gehörte zu denen, die den Tod nicht sehen mussten, sondern er wurde zum Himmel entrückt. Also einige Beispiele, die uns zeigen, auch wenn wir auf dem Weg Gottes sind und auch wenn Gott Wunder getan hat in unserem Leben und wenn wir die Bestätigung Gottes haben, so kann es sein, dass Situationen kommen, die wir nicht verstehen, die wir nicht einordnen können. Und diese Männer waren in ähnlichen Situationen wie wir jetzt. Und für uns alle gilt, was in Jesaja 55, Vers 8 steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Wir müssen es eben eingestehen, dass wir begrenzt sind in unserer Vorstellungskraft, in unserer Denkweise, in unserem Verständnis. Wie gesagt, keiner konnte sich vorstellen vor einem halben Jahr, dass wir in so eine Situation kommen, weltweit, in der wir jetzt sind. Das hat sich niemand ausmalen können. Und so wissen wir auch nicht immer, was Gott vorhat, wie er denkt und auf welchen Wegen er dann seine Pläne zustande bringt. Darum dieser Titel, Jesus ist anders. Und jetzt wiederhole ich es, darum brauchen wir so dringend den Heiligen Geist, darum brauchen wir Offenbarung vom Himmel, darum müssen wir umso mehr das Herz von Jesus, die Gedanken von Jesus kennenlernen, umso mehr müssen wir sein Wort kennen, um verwurzelt zu sein in diesen Gedanken Gottes, in diesen Plänen Gottes, die viel höher sind. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege. Und dann setzt er fort, dass Gottes Gedanken viel höher sind als unsere und seine Wege viel weiter als unsere. Darum sollten wir in allen Lagen und eben auch in einer Lage wie dieser, wo wir auch jetzt noch nicht wissen, wie sie ausgehen wird, Gott vertrauen. Auch wenn wir nicht alles verstehen, wir dürfen Gott vertrauen, dass er das Beste für uns will, dass er das Beste für uns bereithält, erst recht im Himmel, aber auch schon hier auf der Erde, dass er uns nicht aus den Augen verliert. Und ich möchte abschließen mit zwei Stellen, die uns gerade das noch einmal beleuchten bzw. uns ermutigen sollen. Die eine Stelle ist Psalm 37, die Verse 5 bis 7. Da heißt es, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Ich denke, das passt sehr gut in die Situation der Jünger, in die Situation dieser vier Männer, von denen ich berichtet habe, und auch in unsere heutige Situation. Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue auf ihn, er wird es letztlich vollbringen. So wie er es bei den Jüngern getan hat, so wie er es bei diesen vier Männern getan hat. Er wird am Ende deine Gerechtigkeit wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag aufgehen lassen. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Und gerade in so einer Zeit wie dieser, und Gott hat uns in die Situation geführt, dass wir stillhalten müssen, dass die ganze Welt stillhalten muss. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Manchmal müssen wir auf seine Zeitpunkte warten, manchmal müssen wir einfach darauf warten, was Gott sich vorgestellt hat, um seine Pläne zu erkennen, um den nächsten Schritt zu erkennen. Befiehl dem Herrn deinen Weg, befiehl dem Herrn den nächsten Schritt. Warte auf ihn, er wird handeln. Das war Psalm 37, 5 bis 7. Sehr interessant, in Sprüche 3, 5 bis 7 stehen ähnliche Worte. Kann man sich sehr gut merken, Psalm 37, 5 bis 7 und Sprüche 3, 5 bis 7. Sprüche 3, 5 bis 7 heißt es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Diese Verse wären eigentlich eine Predigt für sich, aber es geht da auch wieder darum, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Die Emmaus-Jünger haben sich getäuscht in ihrem menschlichen Denken, indem sie sich auf ihren Verstand verlassen hatten, oder sie konnten es in dem Moment nicht anders. Wir aber hofften. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und nachher heißt es in Vers 7 noch einmal, halte dich nicht selbst für weise. Also wir merken, wie hier Salomo uns zeigen, wir schon Salomo im Alten Testament will uns zeigen, Gottes Gedanken, Gottes Wege, Gottes Verstand, Gottes Pläne, Gottes Pfade sind ganz anders als unsere. Und darum erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und das finde ich so wichtig, erkenne ihn. Und das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Ich wünsche es mir von Herzen, dass wir Jesus, dass wir Gott noch besser kennenlernen. Und dann werden wir solche Dinge, wenn wir sie auch nicht einordnen können, wir werden sie meistern können. Wir werden standhaft bleiben können. Wir werden durchhalten können. Wir werden Gott vertrauen können, wenn wir ihn kennen. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Mit anderen Worten, erkenne, dass er auf allen Wegen bei dir ist. Erkenne, dass seine Wege richtig sind, dass seine Gedanken und Wege höher sind als deine. Und er wird deine Pfade ebnen, so wie er es bei den Jüngern und diesen vier anderen Männern aus dem Alten Testament getan hat. Dann die Empfehlung, die uns Salomo hier gibt, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Fürchte den Herrn hat wieder etwas mit der Beziehung zum Herrn zu tun, hat wieder mit dieser Hingabe zu tun, sich Gott hinzugeben in Ehrfurcht, in Anbetung, in Dankbarkeit, in Abhängigkeit. Fürchte den Herrn und genauso weiche vom Bösen. Halte dich von Sünde fern. Führe ein reines Leben. Jesus ist anders. Gott sei Dank haben die Jünger dann wirklich erkannt, dass er nicht nur der Messias Israels ist, sondern der Messias der ganzen Welt. Und sie sind dann in die ganze Welt hinausgegangen aufgrund seines Befehls. Sie haben die Situation gemeistert. Und warum das sein konnte, werden wir dann in den nächsten Sonntagen feststellen, auch anhand dieses 21. Kapitels, in was für einer wunderbaren, großartigen Weise Jesus sich ihnen offenbart hat, wie er ihnen gezeigt hat, was er über sie denkt und was er mit ihnen vorhat. Ihr könnt gern schon das Kapitel ganz zu Hause lesen, euch hinein vertiefen. Aber es war mir so wichtig, diese Parallele zu machen zwischen unserer Denkweise und der Denkweise Gottes, dass die oft nicht übereinstimmt, und wie sehr wir es nötig haben, dass wir Gott vertrauen und dass wir uns ihm hingeben auf all unseren Wegen, und er wird handeln. Ja, damit möchte ich schließen. Ich möchte noch zum Schluss beten. Vater im Himmel, auch wenn du uns unsere Begrenztheit immer wieder vor Augen führst, so hast du uns zugleich versprochen, dass du uns durch deinen Geist in deine Gedanken, in deine Wege und Pläne hineinführen wirst. Und Herr, ich bitte dich jetzt für uns, auch gerade in dieser Zeit, die wir nicht einordnen können, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen wird, wie sich die Dinge entwickeln werden in unserem Leben, aber auch weltweit, wie sich Heilsgeschichte entwickeln wird. Wir sind so sehr darauf angewiesen, einfach still zu halten, auf dich zu warten und dir zu vertrauen. Und ich bitte dich, Herr, dass uns das gelingt, gerade so wie diese vier Männer aus dem Alten Testament, die zum einen so irritiert waren und zum anderen trotzdem Werkzeuge deiner Hand waren, mit denen du letztlich deine Pläne ausgeführt hast. So lass auch uns solche Menschen sein, die bei dir bleiben, egal was kommen mag, und dich ehren durch ihr Leben. In Jesu Namen soll es geschehen. Amen.